vielen Dank, Markus. Ich möchte eine kleine Vorlage geben, ein paar Gedanken mit euch teilen, aber wir werden dann später auch noch ein Interview haben mit zwei Leuten aus unserer Mitte. Keine Angst, die sind vorher gefragt worden. Und dann wollen wir auch miteinander ins Gespräch kommen, im Plenum auch, und Ideen austauschen. Und bei allem, was ich sage, sage ich das als jemand, der genauso hier sitzt wie ihr, der gute Entscheidungen und schlechte Entscheidungen trifft im Hinblick auf die Schöpfung. Von daher hört das einfach so, genau, dass wir miteinander auf dem Weg sind und hoffentlich unsere Berufung im Hinblick auf die Schöpfung für sie zu sorgen, ja, dass das nochmal einen neuen Boost bekommt sozusagen. Wir sind gestern schon in den Garten Eden entführt worden, da hast du, Markus, ein bisschen damit angefangen. Ich dachte immer, den Text habe ich auch, aber ist egal, wenn man es zweimal hört, umso besser. Ein natürlicher Garten steht nämlich am Anfang und ein Garten am Ende der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Der Garten Eden, den Gott für die ersten Menschen Adam und Eva in all seiner Schönheit geschaffen hat, wo er, wie wir es lesen, eigentlich gerne in der Abendkühle mit den Menschen spazieren gegangen wäre. Und auch der Paradiesgarten, den hast du auch schon erwähnt gestern, Markus, am Ende der Tage, das ist wahrscheinlich eher so ein Stadtgarten, habe ich jetzt enttäuscht festgestellt. Ich habe nochmal nachgelesen, Offenbarung 22, also so ein großer Stadtpark vielleicht mit Fluss und Bäumen, vielen Früchten und immerhin heilkräftigen Blättern. Könnt ihr nochmal nachlesen, Offenbarung 22, 1-2. Den hält Gott dann für uns bereit im Leben jenseits dieses Lebens. Und ich fand es bezeichnend, dass ein Garten am Anfang und ein Garten am Ende der biblischen Überlieferung steht. Und ich möchte mit euch noch mal einen kurzen Blick werfen auf diesen allerersten Schöpfungsgarten, den Gott für die Tiere und für Pflanzen und für seine Menschen gemacht hat. Und ich denke, wir halten schon da auch Hinweise auf unsere Berufung hinsichtlich der Schöpfung. Und da wir hier auf einer Freizeit sind und auch ein bisschen interaktiv sein wollen, bitte ich euch, liebe Zuschauer im Stream, schon mal um Vergebung. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich glaube nicht so gut. Naja, also wenn ihr es mitlesen wollt, zu Hause 1. Mose 1, 27 bis 31 sind die Verse. Und wer gute Augen hat unter euch, den bitte ich jetzt mal, das vorzulesen, was hier steht.
Über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.
Vielen Dank. Ja, hier stehen zwar die Worte, wie Luther sie übersetzt hat, Untertan machen und herrschen, aber ich denke, sie sind eher in dem Sinn gemeint, dass wir als Gottes Stellvertreter und gute Verwalter die Schöpfung anvertraut bekommen haben. Wir dürfen sie im Auftrag unseres Schöpfers bebauen, kultivieren, säen und ernten, Ackerbau und Viehzucht betreiben. Aber ich denke, von Ausbeutung, von herzlosem Verhalten gegenüber unseren Mitgeschöpfen ist da nicht die Rede gewesen. Denn es ist ja immer noch Gottes Schöpfung, sie gehört ihm und er hat sie uns nur anvertraut. Und er möchte, dass wir die Schöpfung segnen, so wie er die Schöpfung gesegnet hat. Und er möchte, dass wir ihr Gutes tun und von ihr Gutes empfangen. Dass wir uns an der Schöpfung freuen und uns mit ihr vertraut machen. Dass wir Verantwortung für sie übernehmen. Interessant finde ich in diesem Text, den wir gerade gehört haben, der ja uns eigentlich total bekannt ist, dass Gott hier anscheinend den Menschen und den Tieren ihren begrenzten Bereich zuweist, von dem sie leben können. Ich habe euch gegeben, euch Menschen, alle Pflanzen, die Samen bringen. Und für die Tiere hat er auch gesorgt und weist ihnen ihren eigenen Bereich zu. Aber allen Tieren habe ich dies und jenes gegeben, wie wir es da eben gelesen haben. Alles grüne Kraut zur Nahrung. Es wäre nochmal ein Exkurs, den spare ich mir aber jetzt, ob quasi die allerersten Menschen Veganer waren, aber das vor dem Sündenfall, das lassen wir jetzt mal lieber weg. Aber was mir aufgefallen ist, es war also von Gott von Anfang an offensichtlich nicht so gedacht, dass wir Menschen uns wie ein Geschwür, so empfinde ich es manchmal von mir, durch die ganze Schöpfung fressen, Raubbau betreiben, ganze Regenwälder abholzen, das mache ich jetzt nicht persönlich, aber ich trage vielleicht dazu bei, ganze Ökosysteme zerstören und den Tieren ihren Lebensraum nehmen. So war es also nicht gedacht von Anfang an. Und wie gesagt, das sage ich jetzt gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern als jemand, der mit euch in diesem Schuldzusammenhang steht und oft auch schlechte Entscheidungen trifft in Bezug auf die Bewahrung der Schöpfung und darum ringt, wie es besser sein könnte. Lass uns nochmal einen Blick werfen auf einen anderen Text aus dem ersten Buch Mose, und zwar im zweiten Kapitel. Und da würde ich auch jemand unter euch bitten, den mal kurz vorzulesen.
Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu den Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen.
Dankeschön. Was wir hier sehen oder entnehmen können, ist, dadurch, dass der Mensch den Tieren Namen gibt, übt er natürlich auch in gewisser Hinsicht Macht über sie aus. Gut, er gibt später auch Eva einen Namen. Aber ich denke, wichtiger ist hier vielmehr, dadurch, dass der Mensch seinen Mitgeschöpfen vielleicht sogar nach ihren Eigenheiten, nach ihren Charakteristika Namen gibt, macht er sich auch vertraut mit ihnen. Und er macht sich auch die Tiere vertraut. Er übernimmt Verantwortung, erstmal in einem ganz positiven Sinn. Er sieht den lebendigen Hauch Gottes in seinen Mitgeschöpfen. Denn etwas Seelenlosen gibt man selten Namen. Vielleicht gibt man auch seinem Computer Namen oder seinem Handy, das weiß ich nicht. Aber das macht man ja doch eher mit lebendigen Geschöpfen. Unsere Berufung im Hinblick auf die Schöpfung scheint also zu sein, zu Hause zu sein bei Gott, wenn wir nochmal denken an diesen Garten, in dem Gott auch mit den Menschen spazieren gehen wollte oder auch gegangen ist. Zu Hause zu sein bei Gott, und das heißt eben auch zu Hause zu sein in seiner Schöpfung, sich die Schöpfung vertraut zu machen und für sie zu sorgen. Das ist so mein erster Gedanke. Und in einem zweiten Gedanken möchte ich euch mal mitnehmen, auf so einen kleinen Ritt durch die Bibel, oder sagen wir besser, wir werfen immer so Schlaglichter oder öffnen immer verschiedene Fenster in die Bibel hinein, und zwar zunächst in das Alte Testament und gucken, wie blickt das Alte Testament auf die Schöpfung? Also was gibt es da, was sagt es über die Schöpfung und die Geschöpfe? Und da habe ich als erstes, da sind wir auch im Vorbereitungsteam drauf gekommen, das Ackerbrachjahr ausgesucht. Im Buch Exodus, 2. Mose, Kapitel 23. Vielleicht kann das mal jemand von euch vorlesen.
6 Jahre sollst du dein Land besehen und deine Früchte einsammeln. Aber am 7. Jahr sollst du es ruhen und brach liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen. Und was übrig bleibt, mag es wild auf dem Feld fressen.
Ja, vielen Dank. Ja, Gott hat immer noch die Hoheit über das Land. Er sagt, wo es lang geht sozusagen. Er sagt seinen Verwaltern auf Erden, uns, wie wir mit dem Land, das er uns zur Verfügung gestellt hat, umgehen sollen. Das Land darf ruhen und darf auch brach liegen, damit sich der Boden erholen kann. Damit man nicht alles aus dem Land herausleiert, was möglich wäre. Damit der Boden nicht verarmt. Damit sich ärmere Menschen umsonst bedienen können von dem, was wild nachwächst. Damit auch die wilden Mitgeschöpfe, die Tiere, sich nähren können. Bei uns habe ich mal so gedacht, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus in ökologischer Landwirtschaft, vielleicht ist es da anders, aber da, wo ich oft unterwegs bin, da haben die Bauern so Ackerrandstreifen gemacht. Ja, also dass man da entweder, sie sehen da Wildpflanzen aus oder sie lassen es einfach wild wachsen, dass sich da Wildkräuter und daran angepasste Tierarten ausbreiten können. Das ist natürlich, unsere Minimalform des Brachjahres. Ich habe mir sagen lassen, dass es in Israel das Brachjahr noch gibt, das heißt Schmittah-Jahr, also Schmittah von Loslassen. Das letzte war im Jahr 2021, es gibt es ja nur alle 7 Jahre. Aber auch hier ist es natürlich so, Israel ist ein moderner Staat und die Landwirte können sich nicht leisten, einfach so große Ackerflächen brach liegen zu lassen. Da gibt es gewisse Tricks und Kniffe, könnt ihr mal nachlesen, um dann doch noch die Brache zu umgehen oder vielleicht nur einen ganz kleinen Teil der Ländereien brach liegen zu lassen. Also Gott sorgt auch für das Land, als ob es vielleicht ein eigenständiges Wesen wäre, und natürlich hat es auch einen Sinn für uns Menschen und die Tiere. Einen weiteren Text habe ich heute mitgebracht. Wie gesagt, das sind alles nur Schlaglichter. Man könnte da natürlich auch noch viel mehr zu sagen zu dem Brachjahr, aber wir wollen einfach nur mal so grob schauen, was sagt die Bibel uns zur Schöpfung und zur Bewahrung der Schöpfung. Im Buch Hiob gibt es einen sehr interessanten Text. Da würde ich nochmal jemanden unter uns bitten, den zu lesen.
Was sie dir sagen. Wer von diesen allen wüsste nicht, dass der Herr sie mit seiner Hand geschaffen hat? Alle Lebewesen hält er in der Hand. Den Menschen gibt er ihren Atem.
Danke. Auch das ist ein sehr interessanter Text. Und aus den Worten kann man lesen, sei sensibel für Gottes Schöpfung, denn sie kann dich viel über ihren Schöpfer lehren. Und für mich spricht aus diesen Zeilen, Gott hält uns alle miteinander in der Hand. Wir alle sind Geschöpfe seiner Hand, die Tiere, die Menschen. Das macht mich auch demütig in Bezug auf unseren Umgang mit der Schöpfung. Ich möchte mit euch nochmal ins Alte Testament schauen. Da habe ich jetzt, werden wir keine Texte lesen, sondern ich sage euch einfach so ein paar Beispiele, wie Menschen im Alten Testament schon erlebt haben, dass Gott sich in seiner Schöpfung erweist, dass er ihnen Zeichen gibt, dass er die Geschöpfe in Anspruch nimmt, ihre Dienste, uns zu Hilfe. Gott zeigt Noah zum Beispiel durch eine Taube, das ist sicherlich das allererste Beispiel, was einem einfällt, dass es sicher ist, die Arche zu verlassen, also Taube, Rabe kommt da auch vor. Gott öffnet einem Esel das Maul, das ist vielleicht eine Geschichte, die man nicht so kennt, aus dem Buch Numeri, 4. Buch Mose, Kapitel 22, da ist dieser Prophet Biliam, lange Geschichte, der auf dem Esel reitet und ein Engel versperrt ihm den Weg aus einem ganz bestimmten Grund. Biliam sieht es nicht, der Esel hat ein Gespür für die Welt, die wir oft nicht sehen und bleibt dann stehen und dann schlägt ihn Biliam, dann sagt der Esel, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Müsste mal nachlesen, eine ganz spannende Geschichte, Numeri 22. Wenn wir an den Propheten Elia denken, der verbirgt sich in großer Gefahr am Bach Krit und Gott schickt ihm Raben, um ihn zu versorgen. Oder Gott lässt Jona von einem Wal verschlucken und wieder an Land spucken, um ihn zur Vernunft zu bringen. Ja, Gott verwendet auch die Schöpfung und die Geschöpfe, um uns etwas zu lehren. Und wenn wir jetzt Neue Testament schauen, an Jesus sehe ich auch, dass er kein Fremder in der Schöpfung war und dass er viel auch uns durch die Schöpfung gelehrt hat. Er war ja ein Kind vom Land, er kam aus Nazareth in Galiläa und er war naturgemäß naturverbunden. Er war ein Dorfkind und später hat er in Kapernaum direkt am See Genezareth gelebt. Mit den Jahreszeiten, mit Wind und Wetter und den wilden Tieren, den Haustieren hat er gelebt. Er redete von Gott, indem er Gleichnisse aus der Natur verwendete. Da könnten wir jetzt aufzählen. Der Feigenbaum, der Senfstrauch, die Vögel unter dem Himmel, die Lilien auf dem Feld, Saat und Ernte, der Hirte und seine Schafe und vieles mehr. Das war natürlich seine natürliche Umwelt, weil er ja nicht in einem industrialisierten Land gelebt hat, wie wir es, klar. Aber trotzdem zeigt das, er war sehr verbunden mit der Schöpfung. Und nicht zuletzt hatte er auch wichtige Gottesbegegnungen in der Natur. Und das kann uns ja auch manchmal so gehen. Er ist am Jordan getauft worden. Er ist in der Wüste versucht worden. Er hat den Sturm auf dem See Genezareth gestillt. Er betet auf einem einsamen Berg. Er lässt sich von Jüngern über den See rudern, um Ruhe zu haben. Und er lehrt oft im Freien. Auch der Apostel Paulus schätzt die Natur. Er war der Ansicht, dass Gott in seiner Schöpfung am Werk ist und durch sie sogar Menschen, die noch nichts von Gott wissen können oder zumindest von einem allmächtigen Schöpfer. Vielleicht könnte jemand den ersten Text lesen, nur den ersten.
Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung.
Danke. Aber die Schöpfung ist, wie der Mensch auch, der Vergänglichkeit unterworfen. Und die folgenden Worte von Paulus, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt, die hören wir heute vielleicht nochmal anders, als sie ursprünglich gemeint waren. Aber wenn ich diese Worte jetzt höre, dann denke ich mir, ja, genau das. Auch ich bringe die Schöpfung zum Seufzen. Ich haben sie uns unterworfen und ausgebeutet, wo wir doch eigentlich als Gottes gute Haushalter unsere Mitgeschöpfe mit Respekt und Wertschätzung hätten behandeln sollen. Und ich möchte das besser lernen und weiß oft nicht wie, mit dem, was Gott uns in seiner wunderbaren Schöpfung anvertraut hat, verantwortungsvoll und bewahrend umzugehen. Ich möchte ein Segen sein, nicht nur für die Menschen um mich herum, das auch, aber auch für die gesamte Schöpfung, für Bäume, Berge, Gewässer, Pflanzen, Tiere, wie auch immer das aussehen kann. Denn Gottes Hand hat ja alles gemacht. Und die Schöpfung ist zu kostbar, um sie nicht wertzuschätzen. Ich denke, nur wenn wir als Kinder Gottes sensibler werden, achtsamer, wertschätzender für das, was Gott uns anvertraut hat, wenn wir unsere Verantwortung als Gottes gute Haushalter und Verwalter wahrnehmen, kann die Schöpfung auch heilen. Und das ist auch etwas, was Paulus im Römerbrief sagt, im 8. Kapitel, Vers 19. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Auch das ist ein vielschichtiger Vers, aber ich nehme ihn jetzt auch mal daraufhin gesagt, dass wir Kinder Gottes offenbar werden sollen, auch mit unserer Berufung, mit der Krone, die Gott uns aufgesetzt hat, nämlich gut für die Schöpfung zu sorgen, für seine Schöpfung. Und manchmal helfen da vielleicht Achtsamkeitsübungen, nenne ich es jetzt mal. Das ist ja ein Modewort, vielleicht ist auch mittlerweile schon wieder alt. Aber die gab es auch schon ganz früh, auch schon im 18. Jahrhundert. Da gab es nämlich einen Rabbi, Rabbi Nachman von Braslav. Der hat in der heutigen Ukraine gelebt, im 18. Jahrhundert. Und der soll einmal gesagt haben, geh hinaus in die Felder, so oft du kannst. Geh hinaus in die Felder, so oft du kannst und bete. Alle Gräser werden in dein Gebet einstimmen und dir Kraft geben, Gott zu loben. Und das fand ich ganz spannend, weil ich das oft mir schon gewünscht habe, wenn ich so in der Natur unterwegs bin, dass ich mich nicht als Fremder fühle, wie in einem Paralleluniversum, sondern dass ich mich verbunden fühle mit Gottes Schöpfung oder wieder mehr verbunden fühle und weiß, wenn ich Gott lobe, dann loben die Vögel Gott vielleicht mit und die Gräser beten auch mit, wenn ich bete. Und ich bin quasi unter Freunden unterwegs. Ich bin nicht in einem fremden Universum unterwegs. Unter Freunden. Natürlich können wir nie so empfinden wie ein Vogel oder wie ein Eichhörnchen oder wie ein Regenwurm. Aber ich wünsche mir da wieder mehr Verbundenheit. Und ich glaube, das kann Gott uns schenken durch seinen Geist und vielleicht auch durch solche Achtsamkeitsübungen, die wir machen. Dass wir einfach mal bewusst hinausgehen in den Wald oder wo auch immer hin gerne geht in die Natur und dass ihr riecht und hört und fühlt und schmeckt vielleicht. Besonders im Frühjahr kann man auch manche Dinge in den Mund nehmen, wenn es keine giftigen sind. Einfach mal riechen und schmecken. Wie fühlt sich die Natur an? Vielleicht sage ich euch auch all das, was ihr schon wisst, dann könnt ihr es ja einfach als Bestätigung nehmen. Aber für mich war das vor ein paar Jahren auch eine große Hilfe, auch in der schwierigen Zeit einfach hinauszugehen, in die Schöpfung da zu beten, mich verbunden zu fühlen mit Gott in seiner Schöpfung. Und natürlich lese ich auch die Bibel und weiß, welchen Gott ich da anbete, aber er zeigt sich eben auch in seiner Schöpfung. In einem dritten Punkt möchte ich, also es gibt insgesamt 5 Punkte und der letzte ist schon der, wo wir das Interview hören und auch von uns hören, also keine Furcht, das wird nicht zu lange dauern. Also der dritte Punkt, da möchte ich nochmal einen Blick werfen, jetzt ist mein Computer eingeschaltet, es geht, genau, auf einige lustige, humoristische Begebenheiten und zwar aus der Geschichte der Kirche. Wir haben eben ins Alte Testament geguckt, ins Neue Testament, was gibt's da für Schlaglichter, wir haben ein paar Fenster geöffnet in biblische Texte hinein und jetzt möchte ich gucken, was gibt es denn in der Geschichte der Kirche für Beispiele. Und da habe ich jetzt leider nur von Kirchenvätern und weniger von Kirchenmüttern, also von heiligen Männern der Kirche, Beispiele gefunden. Es gibt auch welche von Frauen, aber da muss man ein bisschen tiefer graben manchmal. Da hatte ich jetzt nicht mehr die Zeit zu. Also vergib mir, ich kann das aber bei Gelegenheit noch nachliefern. Eine erste Geschichte, da habe ich jetzt keinen Text zu, ist eigentlich eine Gegengeschichte. Also man liest bei ganz vielen Menschen der Kirchengeschichte, vor allen Dingen der orientalischen Welt, der Ostkirchen, dass sie eine große Nähe zur Schöpfung hatten. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass viele der Christen der ersten Jahrhunderte ja oft als Achtsamkeitsübung, sage ich jetzt mal, als eine Übung der Demut in die Wildnis gegangen sind. Und da sind sie natürlich mit der Schöpfung in Kontakt gekommen. Aus den Städten raus, die es ja damals auch schon gab, aus den Dörfern raus in die Wildnis. Und da gibt's ganz spannende Geschichten. Eine Gegengeschichte allerdings möchte ich euch jetzt zu Anfang nicht vorenthalten. Die handelt von dem heiligen Bernhard. Bernhard von Clairvaux, seines Zeichens Zisterzienser, um 1100 hat er gelebt. Von ihm wird berichtet. Als ein Kloster, das der Gottesmann, also er gebaut hatte, von einem unglaublichen Schwarm von Mücken heimgesucht wurde, so dass alle schwer darunter litten, sagte er, ich exkommuniziere sie. Am nächsten Morgen fand man sie allesamt tot. Also das ist eine Geschichte, die in der Legenda Aurea, das ist so ein Buch zu Kirchenfesten und Lebensgeschichten Heiliger, erwähnt wird, geht aber auf eine frühere Überlieferung wahrscheinlich auch zurück. Das ist einerseits traurig, andererseits witzig, aber es zeigt natürlich interessanterweise, dass er die Mücken ganz selbstverständlich als Mitglieder seiner Kirche angesehen hat. Aber ein schönes Gegenbeispiel kommt dann jetzt aus der Ostkirche, Westkirche gegen Ostkirche. Nein, ich will hier keinen Fass aufmachen, aber da war die Verbundenheit und die Fürsorge für die Schöpfung, sogar für die kleinsten Wesen, die wir manchmal als Ungeziefer bezeichnen, offensichtlich etwas größer. Das erzählt eine Geschichte, und ich glaube, da habe ich auch ein Bild. Genau, das erzählt eine Geschichte von dem Wüstenvater Makarios. Makarios der Große, Makarios der Ägypter, der hat um 350 in einem Wüstental, dem Wadi an-Natrun, gelebt, auf halbem Weg zwischen Kairo und Alexandria. Und die Geschichte geht so. Leider habe ich zu dieser Geschichte kein Bild gefunden. Ich sage aber gleich was dazu. Also links auf alle Fälle so ungefähr soll der Typ ausgesehen haben. Kann man sich ja vorstellen, wenn er in der Wüste gewohnt hat, war er nicht so schön geschniegelt und gebügelt wie wir. Als Makarios eine Schnake, die ihn in die Hand gestochen hatte, tötete und das Blut aus ihr herausspritzte, tadelte er sich, dass er sein eigenes Unrecht an ihr gerecht habe, also dass er so unwirsch war und sie getötet hat. Er blieb sechs Monate nackt in der Wüste und kam von Hornissen völlig zerstochen von da zurück. Also es war seine Kasteiung quasi, ja. Gut, ist vielleicht ein bisschen krass, aber eine andere Geschichte, die sehen wir da rechts dargestellt, wird von ihm erzählt, auch schon in sehr früher Zeit von einem Biograf. Eine Hyäne kam mit ihrem blinden Jungen zu Makarios und er heilte ihr Junges. Als Dank brachte die Hyäne Makarios ein Schaffell. War ja die Hyäne, die das Schaf getötet hat. Sind wir fein raus. Und noch einen weiteren möchte ich euch vorstellen. Gerasimos und der Löwe. Gerasimos ist ursprünglich in Myra geboren, in der heutigen Türkei. Das ist da, wo der heilige Nikolaus auch herkommt. Und er lebte einige Jahre als Einsiedler in Ägypten und zog dann um 450 nach Christus nach Palästina. Also die waren auch schon ganz schön gut unterwegs damals. Dort in Palästina gründete er am Jordan eine Einsiedlerkolonie, Laura oder Laure nennt man das. In deren Nähe gibt es heute noch ein Kloster, das Gerasimos-Kloster. Sehr schön, wenn ihr mal da seid, unterhalb von Jericho, am Jordan. Und von ihm wird Folgendes erzählt. Und das seht ihr eigentlich auch dargestellt in diesen Bildern. Eines Tages begegnete der schon betagte Asket einem humpelnden Löwen und entfernte diesem einen großen Dorn aus der Vordertatze. Von da an wich der Löwe Gerasimos nicht mehr von der Seite. Als umherstreifende Räuber den Esel wegführten, auf dem die Wasservorräte ins Kloster gebracht wurden, beschuldigte Gerasimos den Löwen, den Esel gefressen zu haben, und lud ihm zur Strafe selber die Lasten auf, also diese schweren Wasservorräte. Wenig später waren die Räuber erneut in der Gegend. Der Löwe jagte ihnen den Esel ab und führte ihn ins Kloster zurück, wo Gerasimos dann seinen Irrtum einsah und den Löwen um Vergebung bat. Der Löwe blieb 5 Jahre bei ihm, bis Gerasimos starb. Dann legte er sich, der Löwe, auf sein Grab, die Schnauze auf den Boden und fraß nichts mehr, bis er starb. Vielleicht denkt er jetzt, warum erzählt ihr uns das? Das sind so Fabeln wie von Fontaine oder so Tierfabeln. Aber ich glaube, selbst wenn manches vielleicht übertrieben sein mag, es gibt zu viele dieser Geschichten, gerade auch von den östlichen Kirchen, orientalischen Kirchen, als dass man sagen könnte, das ist alles erstunken und gelogen. Also muss es einen wahren Kern geben. Und das zeigt mir, dass da noch eine andere Verbundenheit und andere Wertschätzung für die Schöpfung da war. Eine letzte Geschichte habe ich noch, die kommt uns wieder näher, weil sie in der Westkirche spielt. Das ist Franziskus und die Vogelpredigt sozusagen. Franz von Assisi, der hat ja nicht lange gelebt, ist sehr jung gestorben, hat aber in seiner Lebenszeit viel, viel bewegt. Und da werden verschiedene Geschichten berichtet, die seine Fürsorge und seine Liebe für die Geschöpfe und die Schöpfung zeigen. Einmal nahm er einem Jungen, der viele Turteltauben gefangen hatte, die hatte der in so einem Käfig und wollte sie auf dem Markt verkaufen. Da nahm er ihm die Falle ab und befreite die Tauben und baute für die Tauben Nester an seinem Kloster. Und tatsächlich, so wird erzählt, besiedelten die Tauben die Nester und lebten fortan in guter Nachbarschaft mit Franziskus und den übrigen Brüdern. Und einmal, das ist hier dargestellt, begann Franziskus plötzlich, seine Mitbrüder waren dabei und haben das aufgeschrieben, zu den Vögeln auf dem Feld zu predigen. Er lief zwischen ihnen umher, so wird es berichtet, und streifte sie sogar mit seiner Kutte, aber alle hielten still. Und ich möchte euch nur einen kleinen Auszug aus seiner Predigt vorlesen. Meine Geschwister, ihr Vögel, ihr seid Gott, eurem Schöpfer, sehr verbunden. Deshalb sollt ihr ihn immer da und überall Lob preisen. Denn er hat euch doppelt und dreifach gekleidet. Auch hat er euch Freiheit verliehen, überall hinzufliegen und hat euren Samen in der Arche Noah bewahrt, damit eure Art nicht aussterbe auf der Welt. Und obgleich ihr weder spinnen noch nähen könnt, kleidet Gott euch und eure Kinder. So sehr liebt euch der Schöpfer, dass er euch so viel Gutes erweist. Daher also hütet euch, meine Geschwister, vor der Sünde der Undankbarkeit. Vielmehr befleißigt euch immer, Gott zu loben. Also ist auch der kleine Zeigefinger dabei, aber eine sehr, sehr liebevolle Ansprache an die Vögel, wie zu seinen Geschwistern eben. Und so war er. Er lud Blumen ein zum Lob Gottes. Er nannte alle Geschöpfe seine Schwestern und Brüder. Und offenbar, denke ich, empfand er die Tiere als Mitgeschöpfe, die auf eine verborgene, für uns verborgene Weise ihre ganz eigene Gottesbeziehung haben, beziehungsweise die Gott für uns geschaffen hat oder geschaffen hat zum Zusammensein auch mit uns. Franziskus hat sogar Würmer von der Straße gesammelt und legte sie an einem geschützten Ort nieder, wo sie nicht zertreten werden. Und wenn seine Mitbrüder Bäume für Holz fällen mussten, so wird es erzählt, bat er sie, den Baum nicht ganz unten abzuhauen, sondern vielleicht etwas weiter oben, damit er vielleicht wieder ausschlagen möge. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht war das der erste Ansatz von nachhaltiger Forstwirtschaft im frühen 13. Jahrhundert. Ja, einen letzten Weg möchte ich mit euch noch gehen, bevor ich dann zwei liebe Menschen nach vorne hole. Genau, ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus einem Schöpfungspsalm, Psalm 104. Den kennt ihr sicherlich alle, da habe ich jetzt keinen Text zu. Psalm 104, ich nehme ein paar Verse in Auszügen. Dieser Schöpfungspsalm, nämlich, denke ich, weist uns die Richtung zu einem wertschätzenden Umgang mit der Schöpfung, auch heute noch. Da heißt es, du lässest Brunnenquellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Störche wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle Tiere des Waldes, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise fordern von Gott. So überspringe ich was. Und da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt's ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin. Da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen ihre Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Und du machst neu das Antlitz der Erde. Auch hier sehen wir wieder, dass Gott offensichtlich Tieren und Menschen ihre ökologischen Nischen zugewiesen hat, ihre unterschiedlichen Lebensräume. Aber wir haben viele Tiere bereits ihnen ihre von ihrem Schöpfer zugewiesenen Lebensräume geschmälert oder vielleicht sogar ganz geraubt. Und was ich hier auch sehe in diesem Psalm, nicht alles in der Schöpfung ist auf Produktion, Erschaffung, Nützlichkeit, Nutzbarkeit angelegt. Denn der Leviathan, der hier erwähnt wird, vielleicht ist es ein Wal, ist von Gott gemacht, um, nach verschiedenen Bibelübersetzungen, sich im Meer zu tummeln, im Meer zu spielen, mit den Schiffen zu spielen. Und das ist ja genau das, was wir bis heute beobachten können. Delfine begleiten Schwimmer, einfach so. Oder Boote. Wale begleiten Boote, einfach so. Wilde Tiere spielen miteinander, einfach so, aus Lust am Leben. Und manchmal spielen sie auch ein wenig mit uns, auf ihre eigene wilde Weise. Spielen Verstecken oder beobachten uns. Oder begleiten uns neugierig ein Stück auf unserem Weg durch Wald und Feld. Tiere sind also von Gott auch dazu geschaffen, sich einfach am Leben zu erfreuen. Genauso wie wir. Sie sind keine unnützen Wildtiere oder seelenlosen Nutztiere. Und das, wenn ich ehrlich bin, erschreckt mich eigentlich und bringt mich ins Nachdenken. Tiere sind näher, als wir denken. Gott hat auf verschiedene Weise Verbindung geschaffen zwischen ihnen und uns. Und die Frage ist, was folgt für mich daraus im Hinblick auf die Fürsorge für die Schöpfung? Welche Entscheidung muss ich treffen? Denn wir sitzen ja alle im selben Boot, in derselben Arche, die Gott für uns geschaffen hat, mitten in der endlosen Weite einer überwiegend lebensfeindlichen Galaxie. Wir haben nur unseren Planeten und wenn wir alles zerstört haben, dann haben wir keinen Ort mehr, an den wir gehen können. Dann können wir wirklich nur noch auf Gott vertrauen. Aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommt und dass Gott uns segnet und uns seinen Geist gibt, dass vielleicht doch noch alles gut wird. Immerhin verspricht er uns, dass eines Tages etwas passiert, was wir nicht schaffen können, was nur Gott schaffen kann. Das ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 11. Ich lese es mal vor. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist voll von Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Ja, nun unser letzter Punkt, der auch interaktiv wird. Wie können wir die Schöpfung wertschätzen und bewahren lernen? Und diese Frage wird sich auch noch dann in unsere Kleingruppen ziehen. Wie können wir die Schöpfung wertschätzen und bewahren lernen? Zum Beispiel durch naturnahe Gärten mit heimischen Pflanzen, die an die Tierwelt angepasst sind. Und da würde ich gerne mal Dietmar und Christina nach vorne bitten. Ja, Christina, Dietmar, ich durfte schon einmal im Garten bei euch zu Gast sein und mit ihr auch eine Kräuterführung machen, habt das total genossen. Was bedeutet euer wunderschöner Garten für euch? Vielleicht könnt ihr noch erstmal kurz beschreiben und dann sagen, was er für euch bedeutet.
Also wir haben einen 2000 Quadratmeter großen Garten in Ockershausen im Heiligen Grund. Der Heilige Grund hieß aber vorher schon so, nicht wegen uns, obwohl das auch nahe liegt. Und das meiste von der Fläche ist so eine große Streuobstwiese. Da sind bestimmt etwa 20 Obstbäume drin. Das ist als Wiese genutzt. Das Gras muss gemäht werden. Und dann haben wir aber auch zwei Nutzgärten da drin, die insgesamt vielleicht so 300 Quadratmeter sind. Also schon so wie der Raum hier etwa. Und die haben wir so als Bauerngarten gestaltet, also mit natürlich Gemüseanbau, Kartoffelanbau, alles, was man sich denken kann, aber auch viel Heilkräuter, Blumen und Natursteinmauern. Also kann man sich das etwa vorstellen. Ringsrum ist der Garten von Hecken umgeben, was sehr schön aussieht, aber auch viel Arbeit macht. Die müssen ja auch geschnitten werden, genauso wie die Obstbäume. Und dann, was sehr schön ist, wir haben noch einen kleinen Bach, der an unserem Gartenrand herläuft, wo wir auch unser Gießwasser herkriegen, was in den letzten Jahren allerdings nicht so einfach war, weil dann der Bach monatelang trocken lag. Also wir auch Wasser hinbringen mussten zum Garten.
Mir bedeutet der Garten, dass ich einen Ort der Ruhe habe, wo ich mich zurückziehen kann. Der Garten ist nicht am Haus, sondern ich muss so... Oder wir müssen 5 bis 10 Minuten Fußweg gehen und wenn ich den Weg gehe, dann komme ich schon ein Stück zur Ruhe und der Garten ist ein Ort der Ruhe. Dann ist es ein Ort der Schönheit und Schönheit bedeutet mir sehr viel und von daher ist es nicht nur ein Nutzgarten in Anführungszeichen, sondern die Blumen haben ja in sich vielleicht keinen Nutzen, aber sie sind einfach schön und das bedeutet mir viel, das beobachten zu dürfen im Gartenjahr. Und ich fand das sehr schön, dass du das eben gesagt hast mit Achtsamkeitsübungen, weil für mich ist der Garten ein Ort der Achtsamkeit. Und alles fängt damit an, es erstmal wahrzunehmen und sich Zeit zu nehmen und sich einzulassen. Und ich finde, wir haben auch im Laufe der Zeit viele Tiere in unserem Garten beobachten und erleben dürfen und dass du Franz von Assisi erwähnt hast, fand ich auch sehr schön, weil ich habe wirklich im Laufe der Jahre angefangen, mit den Tieren auch zu reden und manche denken vielleicht, das ist ein bisschen komisch, aber ich mache da so ganz tiefe, schöne Erfahrungen, also dass Tiere auch innehalten, wenn man sie wirklich wahrnimmt, dass die nicht einfach weglaufen, sondern dass sie innehalten und dass wir in Beziehung treten können mit der Schöpfung.
Für mich nochmal zur Bedeutung vom Garten. Also so gut mit der Achtsamkeit wie Christina habe ich das nicht. Ich sehe immer erstmal die Arbeit. Und oh, ja. Und aber ich für mich ist das erstmal eine kulturelle Aufgabe, weil ich denke, die Menschen haben, wie die Steffi eben auch schon sagte, jahrtausende lang von Gärten auch gelebt. Die waren bestimmt auch immer schön, aber es ist erstmal, dass man davon lebt. Und ich empfinde mich dann sehr stark im Schöpfungsauftrag, dass wir das Land bebauen und bewahren sollen. Und wie wir es auch gestern gehört haben, also wir sind in einer gefallenen Schöpfung. Das erlebe ich natürlich auch viel. Wenn man nichts macht, gibt's halt Dornen und Disteln, Unkraut, was gejätet werden muss. Also einfach, wie manche so das denken, ach, das ist heute so ein Paradies, man sät so ein bisschen aus und dann erntet man irgendwann. Also es ist mit sehr viel Arbeit verbunden, immer wieder frei jäten. Und ich merke auch, was mir viel bedeutet, dass ich in einer alten Tradition stehe. Also wenn ich zum Beispiel unsere Kartoffeln hacke, dann habe ich eine Hacke, wo meine Mutter schon vor 50 Jahren die Kartoffeln mitgehackt hat. Oder wenn ich die Bohnenstangen stecke, da weiß ich, da sind Stangen bei, die meine Großeltern vor 100 Jahren angeschafft haben. Und ich arbeite immer noch damit. Und das merke ich, das bedeutet mir sehr viel.
Also es ist so, beides merke ich. Also du hast gesagt, das sind ja nur Blumen, aber Blumen sind ja schön, da erfreuen sich Bienen und Schmetterlinge und Menschen dran und sie loben Gott, ja auch einfach so. Und auch dieses Bearbeiten, also wir müssen nicht alles wild liegen lassen, nicht notwendigerweise, ist auch wichtig an manchen Stellen, aber wir dürfen auch kultivieren, wir dürfen bebauen, aber auch ein Stück weit im Einklang mit der Schöpfung. Und dadurch schafft man ja auch neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Das habe ich jetzt nochmal mitgenommen aus dem. Und ich glaube, ich brauche euch gar nicht mehr zu fragen, ob der Garten, den ihr jetzt ja schon viele Jahre habt, euer Verhältnis zur Schöpfung verändert hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen deutlich geworden, aber wollt ihr dazu noch einen Satz sagen?
Also ich finde, wenn man einen Garten bebaut, werden einem die Ressourcen dieser Erde viel bewusster. Und mir ist im Laufe der Jahre ganz wichtig geworden, dass wir zum Beispiel nur Biosaatgut verwenden und keine Hybridzüchtungen, weil das führt zu weit, aber das sind so Sachen, die sind mir ganz wichtig geworden und das dient dazu, die Schöpfung zu bewahren. Und das ist nur ein kleines Stück Land, aber ich denke oft, wenn jeder seinen kleinen Beitrag leistet zur Bewahrung, dann vielleicht können wir die Schöpfung heilen.
Ich merke, wir haben jetzt den Garten 20 Jahre und Christina und ich kommen ja auch beide aus so einer Tradition von Elternhäusern, wo schon Nutzgärten gemacht worden sind, aber jetzt mit unseren Garten, dadurch, dass ich da im Grunde das ganze Jahr drin arbeite, mein Gartenjahr endet am 31. Dezember, am 2. Januar fängt es wieder an, im Winter schneide ich Obstbäume und Hecken und so weiter, entsteht eine ganz tiefe Bindung an das Land. Also ich merke mal, als wenn der Garten irgendwie auch beseelt ist. Wenn wir weggefahren sind, dann gucken wir ziemlich schnell erstmal wieder, was der Garten macht. Und ich denke auch manchmal so, ja, wie muss das Leuten gehen, die vertrieben sind, die vielleicht auch Landwirtschaft hatten, Gärten hatten und jahrzehntelang drin gearbeitet haben. Und wenn die das auf einmal nicht mehr haben. Also natürlich kann man auch irgendwo wieder neu damit anfangen, aber es ist einfach eine ganz starke Bindung, die da entsteht und die ich als positiv empfinde.
Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Vielen Dank. Und man kann euch sicherlich noch fragen. Und du machst im April eine Kräuterführung, ne? Wann, das erfahrt ihr wann, du weißt den?
Am 22. April, Samstagnachmittag, 15 Uhr. Und da ich ja auch im Kontext arbeite, mache ich noch kurz Werbung für ein Buch, was mich sehr inspiriert hat. Das heißt Gott im Busch. Und da geht es um Achtsamkeitsübungen und Gott in der Schöpfung erleben. Und das sind wirklich sehr, sehr inspirierende Übungen drin. Das kann man im Kontext bestellen.
Cool, Dankeschön. Ja, ich denke, das, was wir jetzt im Plenum hätten besprechen können, werden wir jetzt auf die kleinen Gruppen verlagern, damit wir noch genug Zeit haben auch. Ich gebe euch ein paar Ideen mit, was ihr besprechen könnt. Aber ihr könnt natürlich auch einfach darüber sprechen, was hat euch angesprochen, was fandet ihr kritisch, wie auch immer. Aber ich gebe euch ein paar Fragen mit. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich denke, so alt sind wir noch nicht, dass wir uns das nicht behalten können. Was kann ich tun, um nachhaltiger zu leben? Welche Flöcke kann ich einschlagen? Man kann ja nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen, das ist klar. Also was kann ich tun, was tue ich vielleicht auch schon, um nachhaltiger zu leben? Wie kann ich durch mein Verhalten helfen, die Natur als von Gott für uns und unsere Mitgeschöpfe geschaffen wertzuschätzen? Das wären so ungefähr die Fragen. Im Prinzip, wie kann ich mit dazu beitragen, die Schöpfung wertzuschätzen und zu bewahren? Und sonst könnt ihr auch einfach austauschen, was euch hängen geblieben ist. So, herzliche Einladung zu den Kleingruppen gleich. Und wir sagen an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an alle, die im Stream uns zugeschaltet waren. Danke für eure Geduld und tschüss.